Ich bin Pastor hier bei Mittendrin und ich freue mich weiterzumachen mit dem, wo wir vor zwei Wochen angefangen haben, in diesem Predigtreihe, wo... Oh, mein Mikrofon, Entschuldigung, es rutscht irgendwie hier so ein bisschen. Wo, vielleicht von Lautstärke könnt ihr ja gucken. Geht das so? Ja, hört ihr mich? Sehr gut. Irgendwas ist hier mit der Halterung kaputt. Freue mich da weiterzumachen. Mit diesem Thema nach Strukturen und Themen, die irgendwie dran sind für uns als Kirche, wo wir irgendwie weiter wachsen. Das sind vielleicht die Themen, wenn du heute zum ersten Mal hier bist, denkst du, oh, Mitgliedschaft, Leitung, was hat das jetzt so viel mit meinem Leben zu tun? Aber ich freue mich, euch da heute trotzdem ein bisschen mit reinzunehmen, weil es, glaube ich, für uns als Kirche, irgendwie muss ich doch nochmal gucken kurz, wartet mal einen Moment, es rutscht immer runter. So. Jetzt machen wir weiter und jetzt fangen wir erst richtig an. Genau. Also, ich finde es spannend, dass wir da weitermachen können bei diesem Thema. Und heute, das Thema hat Timon schon gesagt, auf eurem Titelblatt steht Hirten, nicht herrschen. Und es sind zwei andere Begriffe, aber es geht um das Thema Leiten. Und vor ein paar Jahren hat mich ein Podcast sehr gefesselt. Und zwar hieß der The Rise and Fall of Mars Hill. Da geht es um, wahrscheinlich die meisten von euch kennen ihn nicht unbedingt, ich als Pastor habe von manchen Kirchen immer schon was mitgekriegt, und zwar geht es dort um die Geschichte einer Kirche in Amerika, die 1996 gegründet wurde, rasch gewachsen ist und echt großen Einfluss irgendwie hatte, viele Menschen wurden geprägt, selbst ich in Deutschland habe von der gehört, manche Sachen gehört, aber dann 2014 ist sie kollabiert. Und so gibt es diese Kirche nicht mehr so, wie sie war. Und dieser Podcast lässt dabei viele Beteiligte, die über diese Jahre dabei waren, Mitarbeiter, Leiter, einzelne Leute, die einfach nur dort, die die Gottesdienste besucht haben, irgendwie zu Wort kommen, andere, die das mitgekriegt haben. Es ist sehr spannend, ging glaube ich über ein halbes Jahr, kam jede Woche da eine Folge. Und irgendwie wurde deutlich in diesem Podcast, das ganze Thema, worum es sich eigentlich immer wieder dreht, ist das Thema Leitung. Das Thema Leitung, wie wurde in dieser Kirche geleitet? Im Zentrum stand der leitende Pastor, der jemand war, der viele irgendwie positiv geprägt hat. Viele haben erst angefangen, überhaupt sich mit dem Thema Glaube, Kirche irgendwie auseinanderzusetzen, aber der durch seine Art zu führen auch viele Menschen irgendwie verletzt hat. Beziehungen kaputt gegangen sind. Manche Leute gesagt haben danach, nee, mit Kirche will ich in meinem Leben auf jeden Fall nichts mehr zu tun haben. Und diese Stimmen von ganz vielen Leuten, die da irgendwie betroffen waren, die irgendwie da mit drin waren, teilweise selbst sagen, boah, was habe ich eigentlich in dieser Zeit gemacht? Das hat mich damals, als ich das gehört habe, ziemlich betroffen gemacht. Und es hat bei mir so eine Frage ausgelöst, ich auch als Pastor, wie leite ich eigentlich? Also wie mache ich das eigentlich? Wie gehe ich um mit Menschen? Und auch so diese Frage, wie stellt sich Gott eigentlich gesunde Leitung vor? Und wie ist vielleicht manchmal auch, wenn es nach außen richtig toll aussieht, kann vielleicht trotzdem manches irgendwie ziemlich schief laufen, auch wenn man das vielleicht gar nicht unbedingt so sofort sieht. Und genau diese Frage, wie stellt sich Gott Leitung vor, die haben wir uns in diesem Jahr als Kirche gestellt. Und den Text, den ihr gerade von Melissa gehört habt, der Text drückt eigentlich sehr viel aus über das, was wir in der Bibel finden, wie Gott sich Leitung vorstellt. Und es ist also in erster Linie dieser Text geschrieben an Leiter von Kirchen. Und wenn ich so rumgucke, sitzen vielleicht jetzt einige von euch und sagen, ja, schön und gut, ich komme nächstes Mal wieder. So viele Leiter von Kirchen sitzen jetzt nicht hier. Aaron, Renate sind im Leitungsteam, die sind jetzt nicht mal hier, die sind im Kindergottesdienst. Können wir uns diese Predigt vielleicht sparen? Aber als ich mich damit beschäftigt habe, mit diesem Text, habe ich gemerkt, dass hier Prinzipien über Leitung und Verantwortung, die wir übernehmen, drinstecken, die, glaube ich, unabhängig, ob ich in Kirche leite, total relevant sein können in den Bereichen, wo ich Verantwortung habe. Und das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Und ich glaube, viele von euch, manche von euch kenne ich, manche nicht, stehen in irgendwelcher Leitungsverantwortung, sei es im Beruf, wo man Leute hat und sei es auch nur, dass man vielleicht zwei Wochen Schüler, Praktikanten oder Praktikantin hat, die man irgendwie einweisen soll oder auch große Verantwortung für einzelne Menschen in Bereichen, in Teams, sei es im Ehrenamt oder im Freundeskreis, allein wenn es darum geht, ich organisiere den Urlaub, den wir gemeinsam machen, ist auch eine gewisse Leitungsverantwortung oder sei es auch in der Ehe oder in der Familie. Ich glaube, manchmal ist das nicht bewusst, aber welche Verantwortung und Leitungsverantwortung man vielleicht als Eltern auch hat für seine Kinder. Also sie zu leiten führen. Timon hat ja ein cooles Beispiel da vorhin gebracht von seiner Mutter, wo er das so erlebt hat, wie sie wirklich diese Leitung angenommen hat. Und diese Prinzipien, die in diesem Text vorkommen, ich glaube, die zeigen uns etwas von Gottes Herzschlag, einmal für Leitung in Kirche, aber überhaupt für Leitung, für all die Bereiche, wo wir in Leitungsverantwortung drinstecken. Und deshalb freue ich mich, euch da heute ein bisschen mit reinnehmen und hoffe und denke, dass ihr auch da etwas mitnehmen könnt, auch wenn ihr sagt, ja, in Kirchenleitung ist gerade nicht so meine Baustelle, wo ich gerade drin bin. Diesen Text, es ist ja immer gut zu wissen, wer schreibt diesen Text, überhaupt an wen. Diesen Text schreibt oder hat in der Bibel Petrus geschrieben. Petrus ist einer der bekanntesten Personen, den wir im christlichen Glauben in der Bibel so finden. Er war einer der engsten Freunde von Jesus, war mit ihm unterwegs, hat ein paar Jahre ganz lang an erster Hand erlebt, wie Jesus sich Leitung vorstellt. Und er richtet diesen Brief und diese Worte in diesem Brief, diesem ersten Petrusbrief, an Christen, die noch gar nicht lange Christen waren. Das waren Leute, die haben davon gehört, haben angefangen an Jesus zu glauben, aber was bei ihnen passiert ist, sie fingen auf einmal an Jesus zu glauben und haben dafür aber auf einmal großen Gegenwind in ihrem Leben erlebt. Also sie waren eine kleine religiöse Minderheit und wurden damals, dort wo sie waren, sehr an den Rand gedrängt und ihr neuer Lebensstil, den sie auf einmal hatten, kollidierte sehr mit den Werten und Vorstellungen der Leute um sie herum. Und das führte zum einen erstmal dazu, dass manche ausgelacht wurden, verspottet, an den Rand gedrängt, aber für manche führt es wirklich dazu, dass sie verfolgt wurden aufgrund dessen, dass sie gesagt haben, oh, ich glaube jetzt an Jesus. Also es war nicht nur irgendwie Grund zur Freude die ganze Zeit. Und an diese Leute schreibt jetzt Petrus. Und unsere Situation in Deutschland ist definitiv eine andere. Bei uns ist es längst nicht so und trotzdem ist es ganz spannend. Ich lese immer wieder Artikel, wie Forscher eigentlich sagen, wir befinden uns in Deutschland eigentlich mittlerweile auch an so einem Punkt, dass wir eher in einer nachchristlichen Zeit leben. Also als Christen, die sagen, seid ihr heute ein besonderer Haufen Menschen, denn die Mehrheit der Deutschen heute sitzt jetzt nicht in einem Gottesdienst am Sonntagmorgen, sondern liegt vielleicht noch im Bett oder frühstückt gerade oder trifft sich mit Freunden zum Brunchen. Und das ist auch voll okay, aber ich glaube, deswegen sind gewisse Parallelen, die in diesem Text sind, vielleicht auch für uns relevant. Und Petrus schreibt jetzt in so ein Umfeld etwas über Leitung, weil ihm bewusst ist, gerade dort ist gute Leitung, gesunde Leitung, Leitung, die Verantwortung übernimmt, total wichtig. Und ich möchte euch in drei Aspekte aus diesem Text ein bisschen mit reinnehmen. Das erste ist Leitung als Hirten. Das zweite, Leitung mit Charakter und das dritte, Leitung in Abhängigkeit. Petrus fängt an mit diesem Bild des Hirten und ich weiß nicht, wie oft das in eurem Alltag vorkommt. Die Ranger vielleicht auf ihren Wanderungen sehen ab und zu mal einen Hirten mit den Schafen. So oft sehen wir es nicht, aber für die Leute damals war das eine Selbstverständlichkeit. Das war ein Bild aus ihrer Lebensrealität. Und Petrus schreibt jetzt hier in Vers 2, sorgt für die Gemeinde Gottes, die euch anvertraut ist, zu den Leitern, sorgt für sie wie ein Hirte für seine Herde. Und klar war, wenn man einen Hirten kannte, ein Hirte war jemand, der arbeitet hart. Ein Hirte ist jemand, der verirrten Schafen hinterherläuft und sie wieder zurück zur Herde bringt, weil sie alleine aufgeschmissen werden. Ein Hirte ist der sich um Verletzungen kümmert, einer, der sie vor Gefahren schützt, der aber auch die Herde leitet dorthin, wo es genug zu essen, genug zu trinken gibt, also der die Verantwortung und die Leitung von dieser Herde aufnimmt. Und genauso sagt Petrus, sollen Leiter in der Kirche handeln, Leiter sollen leiten und sorgen, dass die Kirche, in der sie sind, ja gesund wachsen kann, aufblühen kann und dass es den Leuten gut geht darin. Und gleichzeitig sind Leiter in diesem Bild und Hirten, welche, wie ich gerade gesagt habe, die auch vor Gefahren schützen sollen. Und bei Schafen ist das ziemlich klar, das sind wilde Tiere. Ich bin mit meiner Familie öfter mal in der Reicherskreuzer Heide, ich weiß gar nicht, ob das jemand von euch kennt, so nördlich hier von Cottbus, unterwegs zum Spazieren, ist sehr schön, kann ich euch empfehlen. Man braucht aber ein Auto, um, glaube ich, da hinzukommen. Es ist sehr schön und dort sind in dieser Heide, glaube ich, auch um die Heidelandschaft zu bewahren, sind immer wieder Schafe unterwegs. Aber man sieht sie nicht immer, aber was man auf der Runde, die wir meistens gehen, immer wieder sieht, sind die Ställe oder der Stall von den Hütehunden. Und die Hütehunde, wir hatten gestern jemanden zu Besuch mit so einem kleinen Schoßhund, der hat mal so ein bisschen gebellt, wenn ich reinkam und mochte mich nicht so sehr. Aber so Hütehunde, ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt, das sind alles andere als Schoßhunde. Das sind wirkliche Maschinen, könnte man sagen, wovor man auch Respekt haben sollte, weil sie die Eigenschaft haben, sie haben keine Angst. Sie sehen die Verantwortung für diese Herde und sie stellen sich wilden Tieren, wie zum Beispiel auch dem Wolf, den wir hier in Brandenburg haben, entgegen und beschützen die Herde und setzen alles dafür ein. Gefahren für Hirt, für uns als Kirche sind nicht unbedingt, oder für Kirchen sind Wölfe, die jetzt irgendwie reinkommen, sondern wenn wir in der Bibel lesen, sehen wir ganz oft, dass Gefahren aber Dinge sind wie, dass Kirche manche Dinge vielleicht aus dem Blick verliert. Also dass Kirche irgendwann sich vielleicht um Dinge dreht, die Gott gar nicht so wichtig sind. Oder dass Kirche irgendwann die gute Nachricht, um die es auch hier bei uns in den Gottesdiensten gibt, irgendwann sagt, ja, ist wichtig, aber es gibt auch noch andere wichtigere Sachen. Oder Regeln über andere Menschen stellt. Oder Liebe, wir sollen erkannt sein. Kirche soll eigentlich ein Ort sein, wo wir liebevoll miteinander umgehen. Aber nach einer Zeit merkt man, okay, es ist das, was uns eher prägt, ist Gleichgültigkeit dem anderen gegenüber. Oder bestimmte Sachen, die Gott irgendwie wichtig sind, auf einmal irgendwie nicht mehr für wichtig gehalten werden. Und das nennt, wenn wir in der Bibel lesen, so falsche Lehre, wovor die Leiter die Kirche schützen sollen. Und Petrus, der jetzt diesen Brief schreibt, der kannte das aus seinem Leben nur zu gut, diese Gefahr, dass sowas passiert. Manche von euch waren da vor ein paar Wochen, als wir die Predigtreihe zu den Solas der Reformation hatten. Und da ging es um eine Situation, in der Paulus, eine andere Person in der Bibel, die viele Briefe geschrieben hat, diesen Petrus, der jetzt diese Worte schreibt, einmal vor versammelter Mannschaft, vor der gesamten Kirche, richtig zurechtweisen musste, weil Petrus genau das passiert ist. Petrus hatte vergessen, was ist eigentlich die gute Nachricht und hat Leuten gesagt, ja, ihr müsst noch andere Dinge tun und nicht nur an Gott glauben. Und das ist eine Gefahr. Und Petrus schreibt hier also nicht nur als jemand, ja, das ist eine Gefahr, sondern er schreibt, wenn er schreibt, seid als Hirten, sorgt für diese Herde, dann weiß er, dass aus eigenem Leben, wie schnell das passieren kann, dass andere Dinge irgendwie wichtig werden oder manches verdreht oder komisch wird. Und in all dem wird man klar, wenn er dieses Bild von einem Hirten verwendet, dass ein Hirte nur jemand sein kann, der die Schafe, um die er sich kümmert, oder in dem Bild ein Leiter mit den Leuten, die Teil der Kirche sind, ja, dass er sie liebt. Diese Verantwortung auf sich zu nehmen, zu schützen, zu leiten, zu führen, ist eine Form von Liebe. Und deswegen geht er dann weiter, und das ist mein zweiter Punkt, Leitung mit Charakter. Und Petrus präzisiert die Eigenschaften von einem Leiter, wie er sagt, so sollte ein Leiter in der Kirche sein. Und er nennt drei negative Kennzeichen von Leitung und stellt denen aber immer drei positive Kennzeichen gegenüber. Und das erste Kennzeichen, ihr könnt auch im Programmheft gerne mitlesen, schreibt er dann in Vers 2. Er sagt, seht in der Verantwortung, die ihr für sie habt, also für die Kirche, nicht eine lästige Pflicht, sondern nehmt sie bereitwillig wahr als einen Auftrag, den Gott euch gegeben hat. Ich habe so drüber nachgedacht und auf den ersten Blick habe ich so gedacht, ja gut, die Leitungsverantwortung, in denen ich stehe, Kirche, ich bin Pastor, vielleicht meine Familie, Das ist nicht unbedingt nur als Pflicht, sondern die habe ich mir in gewisser Weise ja auch selbst ausgesucht. Also passt das so für mich? Und ich habe dann aber ein bisschen mehr darüber nachgedacht und habe gemerkt, okay, wenn man genauer hinsieht, dann wird doch klar, dass in verschiedensten Bereichen, wo wir vielleicht auch leiten oder Verantwortung übernehmen, das manchmal doch eher aus gezwungen machen oder aus einer lästigen Pflicht. Ein harmloses Beispiel, ich bin Vater und es gibt Momente in dem Vatersein, wo sich das nicht alles nur an Freude anfühlt, sondern manchmal diese Freiwilligkeit auf einmal ziemlich dünn wird. Also bei uns sind in letzter Zeit ja hier in der Kirche auch ein paar Kinder geboren worden. Jetzt diese Woche Marius und Rebecca haben ein Kind bekommen. Und eine Sache, die gerade bei kleinen Babys irgendwie dazukommt oder zugehört, ist das Windelwechseln zum Beispiel. Und ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass unsere Jungs jetzt aus diesem Alter raus sind, aber ich erinnere mich noch ganz gut an drei Jungs hintereinander, die hier alle Windel gewechselt werden mussten. Und manchmal beginnt dann genau dieses Spiel oder diese Frage, freiwillig oder lästige Pflicht? Und man vielleicht... Die das schon mal hatten, man kennt diese Situation, man sitzt da und merkt so, oh, mein Sohn könnte die Windel vorhaben, aber vielleicht in meiner großen Demut lasse ich meiner Frau doch manchmal einfach den Vortritt, es vor mir zu merken, sodass sie vielleicht dann denkt, ah, ich könnte ja die Windel wechseln. Oder ich stelle vielleicht einfach mal so eine Bemerkung in den Raum, ich glaube, unser Sohn könnte eine neue Windel gebrauchen. Pause. Oder wie reagiere ich, wenn genau das mir entgegenkommt? Meine Frau sagt, ich glaube, unser Sohn bräuchte mal eine neue Windel. Wie reagiere ich dann? Ist das dann bereitwillig oder lästige Pflicht? Lustig formuliert, aber ich glaube, in all unseren Verantwortungsbereichen gibt es solche Situationen. Gibt es so solche Situationen, wo man Dinge zu tun hat oder Dinge manchmal machen muss, wo man die nicht unbedingt freudig macht, wo man vielleicht auch irgendwie versucht, sie zu meiden, weil sie herausfordernd sind, weil sie anstrengend sind, weil sie mich herausfordern. Und manchmal rutscht man vielleicht über die Zeit, und das kann auch in Kirche passieren, in den einzelnen Bereichen, wo wir sind, mehr in so eine Pflichterfüllung. Dass man sagt, ja, ich mache das, gut, ich habe mich da mal gemeldet, ich habe gesagt, ich bin Mitarbeiter bei den Rangern, jetzt muss ich halt jeden Samstag dahin kommen, ich könnte jetzt lieber mal Fußball spielen oder was auch immer. Und Petrus sagt jetzt aber hier, wenn ihr Leitungsverantwortung habt, macht es nicht aus einer lästigen Pflicht, sondern macht es bereitwillig. Auch dann, wenn es was kostet, auch dann, wenn es eine Last ist, macht es bereitwillig. Denn der Auftrag, und das ist ja spannend, seine Begründung, der Auftrag kommt gar nicht von irgendwie einem Vorgesetzten oder was auch immer, sondern der Auftrag kommt von Gott. Und ich finde das spannend und manchmal merkt ihr das vielleicht auch auf der Arbeit, mache ich nur noch Dienst nach Vorschrift? Oder bin ich wirklich bereitwillig da, mich einzubringen, auch da, wo es herausfordernd ist? Das ist so die erste Gegenüberstellung, wo Petrus zeigt, Leitung und Charakter, das gehört irgendwie zusammen. Die zweite Gegenüberstellung ist dann direkt danach, dass er sagt, seid nicht darauf aus, euch zu bereichern, sondern übt euren Dienst in selbstloser Hingabe aus. Ein guter Hirte dient, er lässt sich von diesem Wunsch leiten, nicht für sich selbst etwas herauszuholen und sich zu bereichern. Und ich könnte auch da wieder spontan sagen, ja gut, bereichern. Als Pastor oder hier als Ehrenamtlicher, der hier mitmacht, ist es nicht so, dass man jetzt ungefähr unbedingt so super reich wird und sich so bereichern kann und kann sagen, okay, check, der Punkt trifft nicht für mich. Aber ich glaube auch da meint Petrus etwas viel Grundsätzlicheres. Nämlich, ich glaube, er beschreibt hier die Haltung. Und ich glaube, er sagt hier, die Haltung eines Leiters sollte sein, eine Haltung des Gebens und nicht eine Haltung des Nehmens. Was meine ich damit? Ich glaube, es ist super leicht zu leiten, um etwas zu bekommen. Selbst da, wo wir vielleicht gar kein Geld irgendwie dafür kriegen. Etwas zu bekommen, damit ich irgendwie im Zentrum stehe. Und es geht dabei, glaube ich, nicht unbedingt immer um ganz Sichtbare, wie in dieser Kirche, in diesem Podcast, den ich erzählt habe, um vielleicht Ausbeutung oder Machtmissbrauch, sondern manchmal gibt es auch ganz harmlose Varianten davon, scheinbar harmlose. Nehmen wir ein Beispiel Anerkennung. Und ich glaube, Anerkennung ist an sich nichts Schlechtes oder Wertschätzung. Letzte Woche beim Visionstreffen habe ich noch darüber gesprochen, wie gut es ist, Wertschätzung einander auszusprechen. Aber wenn Anerkennung oder Wertschätzung mein Hauptmotiv, das eigentliche Motiv ist, warum ich Verantwortung übernehme, warum ich mich einbringe, dann rutsche ich, glaube ich, ganz schnell auf diese falsche Seite. Dann will ich, indem ich etwas tue, für mich etwas rausholen. Wenn Hingabe mein Antrieb ist und Menschen das respektieren und das wertschätzen, wunderbar. Doch sobald eigentlich diese Wertschätzung und der Applaus von anderen vielleicht der Grund wird, warum ich leite, dann geht es hier nicht um Dienst, sondern dann geht es um Bereicherung. Dann geht es darum, dass ich etwas kriege. Und genau davor warnt Petrus hier. Oder nehmen wir das Beispiel Macht. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt in Kirche, in eurer Arbeit. Wie viele Leute haben schon darunter gelitten, dass Leute, die vielleicht fähig waren von ihren Begabungen zu leiten, aber man gemerkt hat, es ging ihnen eigentlich die ganze Zeit nur um sie selbst. Damit ihre Anerkennung, ihre Macht, ihr Einfluss irgendwie größer wird. Und Petrus sagt, tut es nicht, um euch zu bereichern, sondern mit selbstloser Hingabe. Und dann geht er weiter zum dritten Punkt, der dritten Gegenübereinstellung, wo er diesen Charakter von Leitern beschreiben will. Und er sagt, wer leiten will, der soll es nicht tun, indem er sich als Herr aufspielt oder herrscht, in anderen Übersetzungen, sondern als Vorbild. Und herrschen bedeutet zu sagen, ja, ich habe die Kontrolle, Herrscher, ein König, der Kontrolle hat und sagt, ich sage, wo es lang geht. Und das kann ja manchmal auch sogar aus guten Motiven sein, dass man sagt, ich kenne viele hier in der Gemeinde, ich bin jetzt lang dabei und ich weiß vielleicht, wo stehen wir gerade, wo sind Herausforderungen, die wir als Kirche haben und ich habe vielleicht auch eine Idee und einen Plan, da sollten wir hingehen. Und herrschen könnte jetzt bedeuten, dass ich sage, okay, tu das, Dennis, mach jetzt das, Anne, geh doch dahin, lass uns das tun, ihr solltet besser das tun und darauf sollten wir achten, achtet darauf, dass ihr einander liebt. Ich glaube, es ist viel leichter, so zu leiten auf den ersten Blick, als selbst voranzugehen. Als Vorbild zu leiten ist anstrengender. Vielleicht habe ich ja tatsächlich die Vorstellung, dass vielleicht der Punkt, wir sollten einander lieben, den anderen in Blick zu nehmen, wichtig ist. Aber als Vorbild leiten heißt, okay, ich fange bei mir an. Was heißt das? Wo gehe ich hin? Was heißt es zu lieben für mich? Und ich zeige durch mein Handeln, wie es geht. Ich setze mich selbst ein, stehe nicht zurück, sondern trage diese Verantwortung sichtbar mit. Und das ist das Wesen von Leiterschaft als Vorbild. Und das heißt, und das ist total spannend, als ich mich damit beschäftigt habe, es gibt so viele Bücher über Leitung, über Management, über Führung, die ganz viel, okay, was sind die Methoden, wie kannst du das machen, wie kann man Dinge organisieren? Und man kann viel davon lernen, aber ich finde es total spannend. Petrus, auch an diesem Punkt, geht viel mehr auf den Charakter von Leitern als um die Fähigkeiten. Im ganzen Neuen Testament merken wir, dass der Schwerpunkt auf dem Charakter liegt. Leiter sollen innerlich gewachsen sein, bereit sein, umzukehren, ihre eigenen Fehler anzugehen, als Vorbild machen, vorkämpfen und ja auch manchmal in der Lage sein, sich zu entschuldigen, da wo sie Fehler gemacht haben. Sich als Herr aufspielen ist so viel leichter als Vorbild. Nehmen wir mal einen anderen Leitungsbereich, meine Kinder. Meine fangen jetzt so langsam an, dass man ihnen auch mehr Verantwortung geben kann. Sie sind ja schon größer und die Teenie-Zeit liegt noch vor mir. Es ist so viel leichter, den Kindern zu sagen, wenn zu Hause großes Chaos ist, zu sagen, so, räum mal bitte alles auf, während ich entspannt auf dem Sofa sitze und sehe, wie meine Frau es vielleicht tut und meine Kinder jetzt auch noch was machen. Es ist so viel leichter, meinen Kindern zu sagen, hey, verbring nicht die ganze Zeit am Handy oder digitalen Medien, sondern mach mal was Sinnvolles, beschäftige das, aber in jeder Sekunde und jeder Minute, wo ich gerade nicht irgendwas zu tun habe, sitze ich selbst am Handy und scrolle durch, schreibe irgendwelche Nachrichten, selbst wenn wir gerade irgendwie als Familie zusammen sind. Vorbild sein, was Petrus hier schreibt, heißt nicht nur davon reden, sondern es selbst zu tun. Und ich weiß nicht, was dieses Wort Vorbild bei euch auslöst. Für manche ist es vielleicht super, für andere von euch, wenn ihr das so hört, ist es vielleicht aber auch so ein Ding, was manchmal einen gewissen Druck ausübt. Wenn man da so denkt, okay, das heißt es, das, was hier Petrus schreibt und man so auf sein eigenes Leben guckt und denkt, ja, manchmal bin ich der auf dem Sofa, meiner Frau sagt, die Windel muss gewechselt werden und am Handy durchscrolle, während andere was tun. Wo bin ich das? Ich kann das oft auch nicht erfüllen. Und dieses Gefühl, dass dann aber manchmal bei diesem Begriff Vorbild kommt, ja, ich müsste doch eigentlich anders sein, ich müsste doch perfekt sein. Aber ich finde es total spannend, dass ich glaube, dass hier in diesem Text Perfektion gar nicht gemeint ist. Und das wird, glaube ich, deutlich durch den, wer schreibt eigentlich diesen Text. Habe ich gerade schon erzählt, Petrus schreibt er. Und ich würde sagen, kaum jemand, wenn wir in die Bibel schauen, hat es so sehr erlebt, was es heißt, hinter seinen eigenen Ansprüchen zurückzubleiben. Er war derjenige, der Jesus, seinem besten Freund, versprochen hat, ich bleibe an deiner Seite. Und dann, wo es hart auf hart war, diesen Jesus vergessen hat und verleugnet hat. Er kämpfte, versagte, handelte aus Angst. Und in dem Moment, wo Jesus kurz vorm Kreuz war und er sich gewünscht hätte, wahrscheinlich oder gefreut hätte, wenn jemand da war, steht Petrus da und er wird irgendwie damit reingezogen und sagt, nee, diesen Jesus, den kenne ich gar nicht. Und das dreimal. Er, der vorher große Töne gespuckt hat, Jesus, ich werde dich nie verlassen, verlässt ihn und verleugnet ihn. Das ist der Petrus, der hier von Vorbild schreibt. Und nach der geht seine Geschichte aber noch weiter. Nach der Auferstehung begegnet Jesus Petrus wieder. Und ich könnt euch vorstellen, wie wahrscheinlich Petrus sich gefühlt hat in dem Moment. Aber Jesus begegnet ihn, er konfrontiert ihn mit dem, was passiert war, aber er macht ihn nicht nieder, er zerbricht ihn nicht, sondern er baut ihn auf in Liebe. Und dann sagt er etwas zu Petrus, was, glaube ich, Petrus, als er dieses Bild von Hirten jetzt schreibt, dann sagt Jesus zu diesem Petrus, in dem Moment, als er gerade völlig versagt hat, zu Petrus sagt er, weide meine Schafe. Also Jesus sagt diesem Petrus, dir will ich Verantwortung geben, um andere Menschen zu leiten, Kirche zu leiten, zu führen. Und das ist so viel mehr als einfach nur irgendwie eine zweite Chance, okay, jetzt streng dich an, sondern es ist eine Kraft, die darin liegt von Vergebung, die Versagen nicht einfach nur wegwischt, ja, war halt nicht so schlimm, sondern die Versagen heilt und wiederherstellt. Und Petrus' Vorbild ist kein Vorbild in Perfektion, sondern ein Vorbild von gelebter Umkehr, von einem Leben, das immer wieder korrigiert, neu ausgerichtet wird und das Vergebung erfahren hat. Und er führt nicht durch irgendwie unfehlbare Stärke, sondern er hat gelernt, was es heißt, als Vorbild auf Gottes Gnade zu vertrauen und darauf zu bauen, wenn er Dinge tut. Und als er schreibt, und so fängt er diesen Text an, ich bin auch Ältester, wörtlich heißt ja eigentlich, ich bin Mitältester, will, glaube ich, Petrus ausdrücken, wenn ich euch das schreibe, dann stehen wir hier auf einer Ebene. Ich schreibe das nicht von oben herab, ich, der das alles richtig mache, sondern ich schreibe es auf einer Ebene. Als jemand, der gefallen ist, aber aufgestanden ist, jemand, der getragen ist von derselben Liebe und Gnade. Und die will ich weitergeben. Und leiten mit Charakter heißt deswegen diese drei Dinge, die er sagt. Den Dienst nicht als lästige Pflicht annehmen, sondern bereitwillig, nicht darauf aus sein, sich zu bereichern, sondern in selbstloser Hingabe, nicht um zu herrschen, sondern als Vorbild, vielleicht manchmal in aller Schwäche. Und dann ein letzter Gedanke, Leitung in Abhängigkeit, der wird deutlich in den anderen Versen, die Petrus hier so sagt. In Vers 4 schreibt Petrus dann auf einmal von einem Oberhirten. Und vielleicht habt ihr euch vorhin schon gewundert, okay, wer ist jetzt der Oberhirte, wo kommt da rein? Dieser Oberhirte, das drückt sich an verschiedenen Stellen auch im Neuen Testament aus, ist, dass er auf einmal sagt, okay, ihr Leiter in Kirche, ihr seid zwar Leiter, ihr sollt Hirten sein, aber ihr seid eigentlich nur Hirten unter einem Oberhirten. Einem, der wirklich der Leiter, der Chef von Kirche selbst ist, nämlich Jesus Christus selbst. Jesus ist der, der die Kirche führt, die Herde trägt und den Weg weist. Und deswegen ist jeder Leiter von Kirche oder in anderen Bereichen vielleicht Hirte, aber immer auch Schaf zu gleicher Weise. Nie in einem höheren, sondern genau auf der gleichen Ebene wie alle anderen, abhängig von einem anderen Hirten. Und Petrus durfte das am eigenen Leben erfahren. Jesus, was es heißt, so einen Hirten, diesen Oberhirten zu haben, einer, der vorangeht, der nicht nur davon erzählt hat, sondern der ihn führte und der ihn auch fähig gemacht hat, andere zu leiten. Und Jesus war dieser Oberhirte, der wirklich bereitwillig war, Einsatz zu zeigen. Jesus war der, der nicht danach aus war, sich selbst zu bereichern, sondern ganz im Gegenteil, was wir lesen in der Bibel, der alles, was ihm gehörte, alle Schätze aufgegeben hat, in Hingabe für die Menschen, für uns, für dich und für mich, die ihm so wichtig waren. Und er zeigt nicht nur durch Worte, wie man eine Herde führt, sondern als Vorbild ist er vorangegangen, sogar so weit, dass es ihn alles gekostet hat und er am Kreuz gestorben ist für seine Herde, für uns. Und deshalb schreibt, glaube ich, Petrus diesen kleinen Nebensatz, den man direkt in Vers 1 so ja überlesen kann, schreibt er, er sagt, ich bin Zeuge der Leiden, die Christus auf sich genommen hat. Und damit leitet er das ein. Ich habe erlebt, wie gut dieser Oberhirte eigentlich ist, wie tief die Liebe von Jesus geht, sogar, dass er diese Leiden auf sich genommen hat. Er hat alles aufgegeben aus Liebe für dich und für mich. Und in dieser Perspektive denkt über Leitung nach. Das ist ein wichtiger Nebensatz. Und all den Leitungsverantwortungen, in denen wir vielleicht stehen, stehen wir deswegen nicht alleine. In Kirche ist es so, und ich muss sagen, dass es tatsächlich an vielen Momenten für mich eine Riesenbefreiung ist, zu wissen, ja, ich habe Leitungsverantwortung, auch nicht alleine, und Petrus schreibt hier auch immer an mehrere, aber ich trage nicht die gesamte Verantwortung hierfür, sondern es gibt jemanden, der da drüber steht. Jesus ist der Leiter von Kirche. Jesus steht aber auch über meinen Verantwortungen in Familie, in meiner Ehe oder meiner Arbeit. Leiter haben deswegen, würde ich sagen, und das will Petrus, glaube ich, ja auch ausdrücken, zuallererst immer wieder die Aufgabe, nicht zu denken, wir sind hier die Chefs, sondern sich immer wieder dieser Abhängigkeit von dem wahren Leiter bewusst zu werden und zu sehen, wie Jesus geleitet hat, wie er Gnade gebraucht hat, trotz all unserem Versagen. Und dann in dieser Abhängigkeit immer wieder Menschen nicht selbst irgendwie zu retten, sondern immer wieder zu diesem Hirten, zu Jesus zu bringen. Und wie gut ist das, und wie gut ist das für euch, dass ich nicht ein Retter bin, sondern dass Jesus das ist und das die Aufgabe der Hirten ist, immer wieder zu dem zu bringen. Und deshalb sagt er dann in Vers 7 einen bekannten Satz am Ende hier von diesem Text, den man vielleicht, wenn ihr christlich aufgewachsen seid, manchmal auf Geburtstagskarten oder Sprüchen, manchmal hängt auch ein Plakat an der Wand, dieser Satz, und legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch, oder in der Luther-Übersetzung, die manchen vielleicht bekannter ist, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und ich fand es total spannend, dass dieser Vers absolut im Kontext von Leitung steht. Dieser Vers steht, er sagt, ihr Leiter, alle eure Sorgen, all das, was euch bewegt, werft es immer wieder auf Jesus. Das ist eigentlich die Kernaufgabe von euch als Leitern, zu beten, Menschen zu Jesus zu bringen, für diese Kirche zu beten und zu sagen, das, was mir über den Kopf wächst. Und ich kann mich an viele Situationen erinnern, wo ich dachte, boah, ich habe keine Ahnung, was jetzt gut ist, was jetzt richtig ist. Keine Ahnung, wie ich helfen soll, wo man denkt, ich kann gar nicht helfen, zu sagen, ich werfe alle meine Sorgen auf Jesus. Und es ist das Vertrauen darauf, dass es jemanden gibt, der eine größere Liebe hat für einzelne Menschen, der mehr Weisheit hat für all die Situationen, in denen uns vielleicht Sorgen niederschlagen. Und wie befreiend ist das, in all den Bereichen auch als Leiter zu wissen, ich habe da diesen Ansprechpartner. Und nicht nur einen Ansprechpartner, sondern ich habe den, der all die Situationen besser kennt, mehr liebt und besser sieht. Und das ist in Kirche total befreiend, aber ich glaube, das ist auch angewendet auf unsere Situation in Beruf oder auch in unserer Familie total befreiend. Wie befreiend ist es zu wissen, dass ich ja als Elternteil eine Riesenverantwortung für meine Kinder habe. Und ich präge meine Kinder, ob ich will oder nicht, in bestimmter Art und Weise auf jeden Fall. Aber wie befreiend ist es zu wissen, auch diese Verantwortung darf ich immer wieder zu meinem Oberhirten, zu Gott abgeben und sagen, Gott, ich befehle dir meine Kinder an. Du siehst, wie es ihnen gerade geht. Ich kann nicht immer mitgehen und es wäre auch nicht gesund, wenn ich überall in alle Situationen mitgehe, aber du kannst und dir will ich vertrauen. Und wir wünschen uns, dass Leitung bei mittendrin ja in dieser Art Verantwortung für Kirche übernimmt. Immer in Abhängigkeit und im Vertrauen auf den Hirten, der über alles steht, auf Jesus. Leitung bei mittendrin soll eine Leitung sein als Hirten. Leitung bei mittendrin soll eine Leitung sein mit Charakter und Leitung bei mittendrin soll eine Leitung sein, die sich ihrer Abhängigkeit von Jesus bewusst ist. Und dann heißt es hier in einem Vers so ganz grob, und ihr Jüngeren ordnet euch dem unter. Und mit den Jüngeren sind nicht nur die Jungen gemeint, sondern eigentlich der Rest der Kirche, die nicht diese Leitung übernehmen. Das ist dieses Gegenstück zu den Ältesten. Und Unterordnung ist ja wahrscheinlich so ein Punkt, wo man denkt, was heißt das, soll ich jetzt, wenn der Tobias was sagt, alles hören? Aber ich glaube, in diesem Bild verstanden heißt es zu sagen, ey, wir alle sind Schafe, wir alle laufen diesen gemeinsamen Weg. Aber da, wo Leiter in dieser Art und Weise ihre Verantwortung übernehmen, zu sagen, da will ich mitgehen. Auch ich will für diese Leiter beten. Ich will mich da reingeben und das ist mein Teil. Was kann mein Teil sein? Oder ich will vielleicht da, wo es gebraucht wird, auch Verantwortung im Großen oder im Kleinen für andere Menschen mit übernehmen. Dazu lade ich euch ein, das immer mehr zu erleben, im Bruchstück und im Guten, in Momenten, wo wir versagen, in Momenten, wo wir denken, das ist ja wunderschön. Lasst uns das gemeinsam erleben, wie Gottes Vision für Leitung und für Kirche auch hierfür mittendrin ist. Amen.